Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zur Folge 71 unseres Podcasts. Ja, wer kennt es nicht? Man steht am Bahngleis, wartet auf den Zug. Links und rechts formiert sich eine Linie von gekrümmten Nacken. Die Augäpfel mal mehr, mal weniger lässig auf das handliche Gerät gerichtet. Auf den Straßen, in den Cafés, auf Berggipfeln. Autofahrer, Buspassagiere, alle wie angepickt. Wir haben unsere Handys oft in der Hand und sie uns im Griff. Die Internetnutzerinnen und Nutzer in Südtirol im Alter von 14 bis 19 Jahren verbringen täglich im Schnitt über 4 Stunden online. Mit zunehmendem Alter sinkt die Nutzungsdauer. Der Durchschnitt in Südtirol liegt bei etwa 3 Stunden pro Tag. Fragt man Kollege Alexander van Gerven, der die aktuelle FF-Titelgeschichte recherchiert hat, wie wichtig ihm sein Smartphone ist, antwortet er: Es ist mir wichtig, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es mir weniger wichtig wäre. In der Titelgeschichte geht van Gerven der Frage nach, warum wir unsere Handysucht auf dem Schirm haben sollten. Und was eine Handysucht mit uns macht, darüber sprechen wir heute hier mit Oskar Giovanelli. Der Psychologe ist Koordinator von Young Hands, einer Anlaufstelle für Suchtverhalten bei Jugendlichen. Wir haben mit ihm über die ersten Anzeichen einer Handysucht gesprochen, über die psychischen und physischen Folgen und wie ein korrekter Umgang mit dem Smartphone aussieht. Herr Giovanelli, wie lange waren Sie denn heute schon selbst an Ihrem Handy?
Auf meiner Bildschirmzeit steht 12 Minuten.
12 Minuten?
Nur in sozialen Medien, WhatsApp. Das liegt daran, dass ich in der Früh, wenn ich aufstehe, zuerst einmal schaue, ob jemand mir geschrieben hat.
Man muss dazu sagen, es ist erst 9 Uhr morgens. Was ist denn sonst Ihre durchschnittliche Bildschirmzeit pro Tag?
Etwa im Durchschnitt in der Woche würde ich mal sagen 2 Stunden. Am Wochenende, letzten Sonntag waren es 3,5 Stunden. Also wie gesagt, ungefähr 2 Stunden.
Mhm. Und wie viele Stunden am Tag sind da normal und noch nicht bedenklich?
Also laut der internationalen Normen, also wenn wir uns jetzt so diese Tests anschauen, die wir verwenden, um zu diagnostizieren, ob jemand eine Spielsucht hat, also ein Gaming Disorder hat oder nicht, liegt der Cut-Off-Wert bei 30 Stunden die Woche. Das heißt, also wenn man das auf 7, also zwischen 5 und 6 Stunden, wenn die überschritten werden täglich, dann könnte man sagen, es ist pathologisch, also dann ist es zu viel.
Und was sind denn so erste Anzeichen für eine Handysucht?
Also was wir so beobachten, sind es meistens so, dass sozusagen die Leistungen nachlassen. Das heißt nicht nur Schulleistungen, sondern zum Beispiel auch soziale Kontakte nachlassen, dass zum Beispiel auch eine höhere emotionale Instabilität da ist. Das heißt also, dass sie vielleicht eher aggressivere Reaktionen haben können bei Frustration und so. Also wir schauen uns nicht nur die Bildschirmzeit an, sondern wir schauen schon auch auf das Rundherum, ob sonst was passt. Gibt es Alternativen zum Beispiel zum Handykonsum? Nicht? Also wenn jetzt jemand am Wochenende, wenn es regnet, 6 Stunden am Handy ist, aber am Tag drauf, wo schönes Wetter ist, auf den Berg geht oder Fußball spielt den ganzen Tag, dann ist ja ein Gleichgewicht da. Und dann passt es. Also wir schauen uns schon den Kontext auch an. Also die Anzeichen sind, wenn es wirklich in der Familie anfängt, kontinuierlich zu Streitigkeiten zu kommen, aggressive Reaktionen, Leistungen lassen nach, Schulbesuch, die Motivation lässt nach. Nicht? Also die zu uns kommen, sind teilweise Schulabbrecher.
Und ist die Handysucht eine offiziell anerkannte Diagnose oder ist das ein umgangssprachlicher Begriff?
Es ist eher umgangssprachlich, so wie Messi, nicht? Ist auch keine Diagnose. Allerdings, das was anerkannt ist, international von der WHO, ist der sogenannte Gaming Disorder. Der betrifft grundsätzlich nur das Spielen online, also typische sind zum Beispiel Minecraft oder Fortnite, Clash of Clans auf dem Handy und so. Diese sind anerkannt von der WHO und da gibt's auch klare diagnostische Kriterien. Die anderen Suchtverhalten, wie zum Beispiel Social Media, Shopping-Abhängigkeit, es gibt ja auch Internet-Shopping-Abhängigkeit, Online-Gambling gibt's auch, das ist übrigens zurzeit ziemlich ein Phänomen.
Was ist das?
Das Online-Gambling ist grundsätzlich das Glücksspiel online. Allerdings hat sich inzwischen das ein bisschen etabliert unter jungen Erwachsenen. diese Investitionen in Kryptowährungen, die ja irgendwo ähneln auch dem Glücksspiel, also ich investiere und hoffe, dass das sich das Geld vermehrt. Jetzt gibt's Apps, die sozusagen AI-Apps sind, die beworben werden, als die tun automatisch dann weltweit auf der Börse sozusagen die Gewinne ausrechnen und dann braucht man gar nichts dazu tun, man muss nur sich auf dem Sofa zurücklehnen und warten, dass das Geld sich von Zauberhand selber vermehrt. Und das gibt inzwischen relativ viele, die ihr Geld da investieren. Ich mache ein konkretes Südtiroler Beispiel. Also 18, 19-Jährige wohnen ja meistens noch zu Hause in Südtirol aufgrund der hohen Mietpreise und so, verdienen aber durchaus ihre 1.800 Euro zum Beispiel, wenn ich einen Abschluss habe, nicht Matura-Abschluss, und die haben keine Fixspesen. Und wir haben mit jungen Erwachsenen zu tun, die innerhalb von 7 Monaten 10.000 Euro im Internet verpufft haben, sozusagen, aufgrund dieser Kryptowährungen. Also das ist jetzt so ein neues Phänomen, was wir in den letzten Monaten beobachten. Wir glauben, warum jetzt? Weil die neuen Bankomatkarten seit Januar 24, die Debitkarten, in Betrieb sind sozusagen und die ermöglichen, Online-Investitionen viel leichter zu machen als vorher, wo man eine Kreditkarte dafür gebraucht hat oder eine Prepaid-Karte. Das ist ganz interessant.
Also Konsumphänomen. Ist das so eine häufige Suchterkrankung, was das Handy anbelangt?
Wir sehen eine Steigung der Fälle, was das Online-Gambling eben betrifft, während wir vorher in den letzten Jahren viel mehr das Gaming-Disorder gehabt haben, wo es mehr um Videospiele geht, nicht um Glücksspiel.
Haben Sie sonst Zahlen, was handysüchtige Personen in Südtirol betrifft?
Wir können uns nur auf unsere Zahlen beziehen. Wir haben letztes Jahr 133 Patienten betreut. Nicht alle von diesen haben eine Online-Abhängigkeit. Das kann auch eine Substanzabhängigkeit sein. Ich würde mal sagen, 70% allerdings von diesen sind online-süchtig. Generell gilt die Regel eigentlich, dass man kann ja grundsätzlich von allem abhängig werden, oder? Nicht nur von Substanzen, auch von Verhaltensweisen. Und wir sagen so, ungefähr 20% der Menschen hat einen Kontrollverlust beim Konsum. Bedeutet, dass 80% generell mit allem relativ gut umgehen, aber 20% schätzt man übertreiben sozusagen.
Okay. Und welche demografischen Merkmale lassen sich hier erkennen, also etwa Alter, Geschlecht oder Bildungsstand?
Ist auch interessant, weil das zieht sich mehr oder weniger eigentlich durch alle Bildungsstände, wenn wir das mal so wollen. Ja, wir haben Patienten von relativ, sagen wir so, sozial, wenn man so will, schwächeren Familien, wo auch vielleicht der Bildungsstand in der Familie geringer ist, da passiert es auch. Aber allerdings auch bei gut situierten Familien, die Mitteloberschicht sind, wo sich das auch zeigt. Wo wir jetzt zum Beispiel eine Häufung sehen, ist die Tatsache, oft wenn Einzelkinder sind, dann sehen wir, dass da auch viel mehr das Phänomen entsteht. Altersfrage natürlich, in der Pubertät ist man natürlich ein bisschen anfälliger für Suchtverhalten. Wir haben hier noch zum Beispiel einen 38-jährigen Patient, der wegen Gaming Disorder bei mir ist, der geschieden ist aufgrund dessen. Also die Frau hat ihn verlassen, weil er am Wochenende immer nur vor dem Bildschirm gegangen ist und nicht mit Tochter und mit der Frau was unternommen hat.
Aber was macht das Handy jetzt so verlockend und so schwer wegzulegen?
Ja, es gibt derzeit einige Studien dazu, die man selber gerade beim Studieren bin. Grundsätzlich gibt es diese Dopamin-Hypothese, die besagt, Dopamin ist ein Glückshormon und wir wissen, dass das Hormon ausgeschüttet wird, wenn wir Bedürfnisse befriedigen sozusagen. Zum Beispiel, wenn ich auf eine Schularbeit lernen muss und viel Zeit und Energie investiere und dann eine gute Note bekomme, dann habe ich natürlich eine Dopaminausschüttung und bin zufrieden damit. Jetzt gibt es Studien, die allerdings sagen, dass im Handy, also wenn ich jetzt ein Foto post und ich kriege da ein paar Likes dafür, ist die Dopaminausschüttung höher als für eine Schulnote zum Beispiel. Und das Gefährliche an dieser Sache ist, dass dann der Schüler, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule große Probleme habe, merke, mir geht's ja viel besser, wenn ich im Internet aktiv bin, als wenn ich in der realen Welt aktiv bin. Und dadurch verliere ich die Motivation, Schule zu gehen, oder weil mir das viel weniger gibt als das Handy. Und das ist eine von den Erklärungen, warum das Handy so schwer ist, aus der Hand zu legen. Nicht? Es gibt auch das Phänomen, das sich Fear of Missing Out nennt. Was auch,
also die Angst, was zu verpassen.
Genau, dass man immer kontrollieren muss, ob schon gerade was Neues passiert ist, einen Call gekriegt hat und so weiter.
Gibt es auch bestimmte Apps oder Funktionen, die besonders abhängig machen?
Also wir wissen also von den verschiedensten sozialen Medien, nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel Facebook ist eher, was das für die jungen Generationen eigentlich schon altmodisch ist, also junge Menschen benutzen Facebook eher nicht, was die gängigsten sind wahrscheinlich WhatsApp und Instagram. Wo wir ein großes Suchtpotenzial sehen, ist bei TikTok. TikTok hat einen Algorithmus, der sehr schnell die Bedürfnisse und die Interessen von den Usern erkennt und das bringt natürlich mit sich, dass man sehr schnell eigentlich in so einen, wie sagt man, so einen Strudel reingerät, dass man sozusagen das Handy nicht mehr weglegen kann, weil die relativ schnell aufeinanderfolgenden Videos perfekt abgestimmt sind auf mein Bedürfnis. Nicht? Snapchat zum Beispiel, was sehr gängig ist bei so Mittelschulalter und irgendwas Oberschulalter, haben das Flammensystem. Dieses Flammensystem belohnt sozusagen die User natürlich auch mit
Dopamin. Also wenn man jeden Tag miteinander snappt, dann bekommt man eine Flamme, oder?
Genau. Und wir haben auch mit Jugendlichen zu tun gehabt, die, was weiß ich, 100, 800 Flammen gehabt haben und die gesagt haben, ich kann nicht einen Tag nicht hineinschauen, sonst gehe ich wieder auf Null und dann verliere ich das alles. Obwohl das ja in der realen Welt überhaupt keine Relevanz hat. Aber es hat eine Relevanz für mein Ego, für meine soziale Anerkennung inzwischen.
Und was passiert da in unserem Gehirn bei diesem Standing Scrollen? Also was für Auswirkungen hat das?
Es gibt jetzt sozusagen zwei Hypothesen. Das eine ist, was wir schon besprochen haben, die Dopamin-Hypothese. Es gibt eine Ausschüttung von Glückshormonen. Aber im Suchtbereich tun wir das ganz gern auch anschauen, was für eine positive Wirkung hatten eigentlich mein Suchtverhalten auf mich im Alter. Und wenn ich jetzt schaue im Kontext, wenn Probleme in meinem Leben da sind, dann schaffe ich durch den Internetkonsum eigentlich grundsätzlich mein Hirn auszuschalten, oder? Das wird jetzt so in Fachkreisen Brain Rot genannt, und zwar das sinnlose, sinnleere Scrollen von Reels, nicht, wo ich mir irgendwelche Videos anschaue von Menschen, die Autounfälle machen oder Hunde, die irgendwelche lustigen Sachen machen oder Ding, die komplett sinnbefreit sind, die mich aber irgendwo emotional triggern und gleichzeitig mir helfen, eigentlich nicht an meine Probleme zu denken. Und dadurch natürlich, je länger ich in dem Strudel drin hänge, desto länger schaffe ich es auch, irgendwo in so einer Wohlbefindensbubble zu sein, oder?
Ja, was macht das langfristig mit einem?
Ja, langfristig sehen wir zum Beispiel das Problem, dass die Emotionen, die grundsätzlich eigentlich wir verarbeiten müssen eigentlich im Alltag, ja, also auch negative Emotionen wie Angst, Frustration, Ärger, Scham ist auch oft, oder Schuldgefühle, ja, es sind ja Gefühle, mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Durch diese Ablenkung, durch diese Reels und so weiter, brauchen wir nicht lernen, damit umzugehen. Das heißt, wir entwickeln keine Problemlösungsstrategien, keine sogenannten Coping-Strategien. Und das ist natürlich im Jugendalter natürlich ein Problem. Weil genau das Jugendalter ja dafür da ist, zu lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen. In der Pubertät haben wir ja schon Hormonschwankungen. Nicht? Nehmen wir jetzt noch das Dopamin dazu, das vom Handy kommt, und die natürlichen Dopaminschwankungen. Die Frustrationen im Schulalltag zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht von allen anerkannt wäre und so. Wenn ich nicht lerne, damit umzugehen, dann habe ich im Erwachsenenalter natürlich ein Problem. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit junge Erwachsene, die 5 Jahre lang in so einer Bubble drin gegangen sind. Die sind inzwischen 22 Jahre alt und haben nicht gelernt, mit dem eigenen Frust umzugehen. Das ist ein Problem, weil dadurch schaffst du es ja in der Arbeitswelt da gar nicht Fuß zu fassen, weil es wird in jeder Arbeitsteam oder so wird es manchmal Probleme geben und mit denen muss man umgehen können. Ne?
Sie haben ja ein paar psychische Merkmale aufgezählt, gibt es aber auch physische Folgen?
Wo wir jetzt zum Beispiel wissen, gibt es Haltungsschäden, ja, dadurch, dass ich immer ins Handy reinschaue und mich wenig bewege, zum Beispiel, weil ich ja auf dem Sofa sitze und deswegen nicht laufen gehe oder im Freien spiele zum Beispiel oder Radfahren gehe, wird natürlich meine komplette Muskulatur und so weiter nicht auf Trab gehalten, nicht? Und das hat natürlich Folgen. Also wir haben zum Beispiel junge Erwachsene, wo die darüber klagen, dass sie so schnelle Ermüdungserscheinungen haben, dass sie so schnell irgendwie sich schwach fühlen und so bei geringen Tätigkeiten. Ja, das würde ich mal so sagen. Dann die Ernährung. Wir haben gesehen, dass viele Jugendliche sich nicht mehr die Zeit, oder junge Erwachsene auch, sich nicht mehr die Zeit nehmen, sich gesund zu ernähren. Also derjenige, der sagt, ich bin 6 Stunden bei der Arbeit oder beim Praktikum gewesen und jetzt müsste ich noch 1 Stunde kochen, also da bestelle ich mal lieber was bei Deliveroo. Ja. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt eine gesunde Ernährung. Also da sehen wir schon auch Gewichtszunahmen und so. Also es sind schon diese Art von Folgen. Ich schätze mal, dass sie eher langfristig wahrscheinlich dann im Alter, so Bandscheibenvorfälle und so, eher also bevorteilen wahrscheinlich.
Und wenn jetzt jemand eine Handysucht hat und das Handy dann zur Seite legt, zeigen sich da auch so Entzugserscheinungen?
Also in Extremfällen haben wir schon Phänomene wie höherer Irritabilität, also die kurze Lunte sozusagen, also die ganz schnell explodieren, wenn irgendwas nicht passt. Auch depressive, kurzfristig depressive Zustände, also diese, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Wir haben Jugendliche gehabt, denen die Eltern das Handy verboten haben und anstatt, dass die rausgegangen sind spielen, also man sagt, mir wird langweilig, ich rausspielen, sind den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen und haben die Wand angestarrt. Nicht? Und da wird man automatisch depressiv. Natürlich.
Mhm. Und welche Strategien empfehlen Sie, um die eigene Nutzung bewusst zu kontrollieren, um nicht in diese Sucht zu geraten?
Die wichtigste Strategie, weil wir es ja auch irgendwo nicht so an der Zeit festmachen können, wie lange jemand am Handy ist, genauso wie beim Alkohol, nicht? Kann man auch nicht sagen, die und die Menge macht süchtig. Wir haben Patienten, die mit wenig Alkohol schon eine Sucht entwickeln und manche, die viel trinken und weniger schnell eine Sucht. Das Gleiche betrifft natürlich auch die Zeit vorm Handy. Wir empfehlen immer den Ausgleich, also das Gleichgewicht, zu sagen, okay, es ist nichts, kein Problem, wenn man mal einen Regentag, einen ganzen Tag irgendwo vorm Internet verbringt, um sich die Zeit zu vertreiben, aber es muss ein Ausgleich da sein, sei es, was die körperliche Betätigung betrifft, aber auch die Zeit ohne digitale Belastung.
Also bringt dieser bewusste Verzicht, also diese Phasen, wirklich etwas oder ist das auch nur ein Trend?
Also sie sind natürlich im Trend, aber das ist ja logisch, weil die Welt wird immer stressiger. Die Menschen sind immer mehr in ihren Alltagsverpflichtungen eingeengt und brauchen eigentlich immer mehr diese Auszeit, um sich wieder wohlzufühlen. Wie gesagt, um Emotionen verarbeiten zu können. Es besteht ja fast nicht mehr die Zeit. Vor dem Bildschirm kann ich Emotionen nicht verarbeiten. Deswegen, es ist sehr wohl im Trend, aber es ist auch unbedingt notwendig. Ich gehe mal davon aus, dass in Zukunft das ein ganz typisches Freizeitverhalten werden wird, dass man einfach so im Jahr, so wie ein Fastenzeit, ja, so eine Detox-Zeit einführt. Es tut auch brutal gut. Also es ist auch für, ich habe zum Beispiel am Sonntag mein Handy in der Wohnung gelassen und bin 4 Stunden Gartenarbeit machen gegangen. Und danach habe ich darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich gedacht in den 4 Stunden? Und ich habe eigentlich gar nichts gedacht, aber ich habe mich extrem relaxed gefühlt, weil ich einfach nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Inputs bombardiert worden bin, was eben sonst passiert.
Bringt das auch langfristig dann was, wenn man sich diese Detox-Phasen vornimmt?
Ich schätze schon. Ich denke mal, dass das allgemeine Wohlbefinden grundsätzlich steigert oder aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an Familien denke, die Kommunikation in den Familien, also dass Familien mal am Sonntag alle zusammen auf den Berg gehen und das Handy zu Hause lassen. Mhm. Ja, das ist ja fast nicht mehr denkbar. Sowas, ne? Weil die Eltern ja die Ersten sind, die auf den Social Media dann ihre Wochenendfotos posten müssen mit den Kindern.
Also ein Aufruf, diesen Sonntag mit der Familie ohne Handy zu verbringen.
Ja.
Vielen Dank, Herr Giovanelli.
Gerne.
Das war das Gespräch mit Oskar Giovanelli. Was lesen Sie sonst noch in der FF? Derzeit bestimmt ein Bildungsstreit den Schulalltag, außerschulische Veranstaltungen sind blockiert und das hat Folgen. Auch für Theater, Museen und Zirkusschulen. Silke Hinterwaldner hat sich angesehen, wie der Streit außerschulische Projekte ins Wanken bringt. 1999 hatte die Schauspielerin Gertie Drassel im Stadttheater in Bozen ihren ersten großen Auftritt. Heute ist er sehr ein Star geworden und Chefredakteur Georg Mayer hat sie interviewt. Und unsere Autorin Marie Biechler hat den Free-Solo-Kletterer Simon Messner porträtiert und ihn auf einer seiner Tour begleitet. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!